Ja, zum Abschluss dieses Themas den eigenen Weg gehen, also authentisch, wahrhaftig leben, über jede Beurteilung gerade von anderen hinausgehen. Ganz meines Leben habe ich noch ein schönes Zitat von Erich Fromm gefunden. Er war überzeugt, die wichtigste Lebensaufgabe des Menschen besteht darin, sich selbst zur Geburt zu verhelfen und das zu werden, was er potenziell ist. Und dabei helfen ihm allein die Kräfte der Vernunft und der Liebe, sagt Erich Fromm. Ja, Sie haben das schon etwas angesprochen, die Arbeit und das Muttersein, Leben und Schauspielerin. In diesem Buch über die Anna erfährt man natürlich viel über ihr Leben als berufstätige Frau, als Mutter, als Partnerin. Und ich habe mir oft gedacht, Sie haben eigentlich paradigmatisch auch das gelebt, was viele Frauen erleben, etwa die Zerrissenheit zwischen beruflichen Pflichten und mütterlicher Liebe, immer mit dem Gefühl, dass das Kind eigentlich zu kurz kommt und auch mit dem schlechten Gewissen, das damit verbunden ist. Im Buch heißt es zum Beispiel an einer Stelle, die Mutter ist viel beschäftigt, hat täglich Theaterproben, sah nur flüchtig vorbei und eilte wieder davon. Oder das Einzige, was auch hier wieder fehlte in Wolf Passing, war die Anwesenheit der Mutter. Ja, wie ist es mit diesem Konflikt? Und ist dieser Konflikt aufzulösen? Also ich glaube, der ist gar nicht aufzulösen, auch wenn heute so getan wird, als ob man Beruf und Familie, Mutter verbinden könnte.
Und vor allem ist es sehr, sehr schwer, das Kind von öffentlich bekannten Eltern zu sein. Das gibt dem Ganzen auch noch einen erschwerenden Kick. Ich wundere mich jetzt oft so, wenn ich diese Gesellschaftsberichterstattungen sehe, so was weiß ich, Leute heute und Seitenblicke. Zurzeit wird ja dauernd davon gesprochen, wie diese in der Öffentlichkeit wirksamen Menschen Kinder kriegen. Gehört fast so dazu, sie müssen schon. Also, was ist, wieso ist die noch nicht verheiratet, wieso hat die kein Kind? Als meine Anna zur Welt kam, da hätte man eher als Schauspielerin nie ein Kind haben sollen. Das musste man auch irgendwie, man tat es nicht, aber man besser ganz verstecken und ganz so tun, als hätte man gar kein Kind. Das war damals irgendwo überhaupt nicht mit diesem Beruf in der Öffentlichkeit in Einklang gebracht. Und deswegen gibt es eben auch diese viele Abwesenheit. Dann hatte meine Anna auch noch zwei zwar in der Öffentlichkeit bekannte, aber noch sehr divergierende Persönlichkeiten als Eltern. Der Vater auch wirklich ein Fall für sich und ich auch ein Fall für mich. Und ich habe mich ja irgendwann so dringlich aufgefordert gefühlt, dieses Buch über Annas Kindheit so bis zu ihrem 11., 12. Lebensjahr schreiben zu durchwandern. Ich wollte das nachträglich noch einmal analysieren. Wir sind ja später, bis zu ihrem Tod, wir haben Haus an Haus gewohnt. Sie war meine tollste Beraterin und Freundin. Aber dieses Kindsein, das ich natürlich auch ein bisschen mit ihrer Asthmakrankheit in Verbindung gebracht habe, wenn man das immer so tut, man sagt immer, also der Schrei nach der Mutter und so weiter. Viele haben den Schrei nach der Mutter und werden nicht asthmakrank. Aber wie auch immer, ich wollte das eben wirklich da nochmal hindurchgehen.
Nachschauen.
Und ich habe allen Menschen, die wirklich in Annas Leben in der Zeit vorkamen, habe ich auch die Namen gegeben, die sie hatten. Nur die Mutter heißt in dem Buch nur die
Die
Mutter.
Mutter.
Die trägt nicht meinen Namen, weil ich habe mich wirklich seziert als Mutter und sehr kritisch und mit einem großen Vorwurf auch. Obwohl meine Liebe war wirklich ganz stark und tief vorhanden und auch eben auch immer mein Gefühl, ich bin zu wenig um das Kind und so weiter und so weiter. Also war auch so etwas wie ein Schuldgefühl, aber das war nicht das Hervorstechendste, sondern ich konnte nicht in einem so schlichten, einfachen Sinn mütterlich sein. Ich denke mir, das kriegt man auch ein bisschen mit. Das war auch bei meiner Mutter nicht der Fall. Und der Krieg, und man hat sich nicht immer geknuddelt und umarmt und war einander so. Also das alles konnte ich mit der Anna erst viel später nachholen, weil sie war eine Knuddlerin ersten Ranges dann, als sie erwachsen war. Sie hat ein so großes Herz gehabt und sie hat jeden an sich gedrückt und so weiter. Also in diesem Sinn, so einfach, ich habe sie sehr früh, sobald das möglich war, habe ich mit ihr gesprochen, wie mit einer Freundin, höchstwahrscheinlich auch zu früh, aber sie war auch immer als Kind unglaublich verständig und hat auch immer versucht, diese Mutter zu verstehen und so. Und natürlich dieser Beruf, den ich nicht hätte aufgeben können, also das habe ich mir selbst wirklich beantwortet, zu sagen, okay, dann lass den Beruf und bleib bei deinem Kind. Da hätte dieses Kind auch nicht seine Mutter gehabt, sondern mein Tun war so sehr Teil meines Wesens, meines Lebens. Nur gerade damals wurde ich eben als Schauspielerin populärer und war natürlich dadurch auch so viel unterwegs. Und das habe ich eben in diesem Buch Schritt für Schritt, es war ganz schwierig, die Chronologien wieder zu finden. Wann war denn das? Wann war das? Das ist ja alles schon so sehr lange her. Und mir das wieder zusammenzusuchen und auch nicht mich entschuldigend, aber auch einsehend, dass ich auch wirklich mit sehr komplizierten Menschen verbunden war, die mir dieses Muttersein auch in keiner Weise erleichtert haben. Also natürlich ihr Vater und also dass es da Bedingungen gab, unter denen ja ich auch gelitten habe. Und wenn wir als Mütter leiden, dann merken das die Kinder so sehr. Die Anna hat sich erinnert, und das kommt in dem Buch vor, dass sie schlief und ich kam und habe mich an ihr Bett gesetzt und dann hat sie gesehen, ich sitze an ihrem Bett und weine. Und dann hat sie die Augen schnell wieder zugemacht und hat getan, als würde sie schlafen. Also wenn man an seinem Bett eine Mutter sitzen sieht, die weint, dann nimmt das ein Kind ganz tief auf, vor allem ein so ein sensibles und ein so aufnahmefähiges Kind, wie es meine Anna war. Ja.
Es heißt ja hinten beim Buch, Erika Blucher beschreibt eine Kindheit im Ausnahmezustand, einfühlsam, offen, schonungslos, alle drei Worte stimmen. Es ist wirklich sehr berührend, das zu lesen. Sehr schön auch, wie Sie ganz am Anfang schreiben, ein Kind der Liebe, das sei sie gewesen, betonte die Mutter immer wieder, ein Kind der überraschendsten und ergreifendsten Liebe, die man sich vorstellen könne.
Ja, und das war es auch. Und die Anna hat ihren komplizierten und verrückten und seltsamen Vater auch wirklich sehr, sehr geliebt. Er ist ja dann nach ihrem Tod auch sehr schnell im Gefängnis in Graz auch verstorben, weil die zwei waren einander irgendwie auch sehr nah. Und natürlich war sie ein Kind der Liebe und ist auch ein Kind der Liebe geblieben. Das muss man dazu auch sagen.
Zu ihrem Beruf möchte ich noch kurz nachtragen. Man denkt ja auch oft, wenn man einfach so eben berühmte, erfolgreiche Menschen sieht, ja, denen geht's gut oder die haben Glück gehabt. Aber eben, sie haben unheimlich fleißig, unheimlich diszipliniert, unheimlich angestrengt gearbeitet, bis an den Rand eines Burnout, würde man heute sagen. Damals hat den Begriff noch niemand gekannt.
Und Zusammenbruch ist ja genau dasselbe.
Genau. Und Sie mussten das auch tun, weil Sie sind aus einfachen Verhältnissen gekommen. Das ist Ihnen nicht in die Wiege gelegt worden. Sie haben sich einfach Ihren Erfolg einfach selbst erarbeitet. Das ist mir wichtig, das zu betonen. Weil man eben bei erfolgreichen Menschen gern denkt, das ging von selber.
Nein, es ging zwar irgendwie Schritt für Schritt, aber mit harter Arbeit und mit Einsatz war es natürlich verbunden, ja, mit wirklich oft hartem Einsatz. Ja. So ein, im Burgtheater so ein Mitglied zu sein, das im Repertoire steckt, das ist auch diese Zeit, also ehe ich durch Film und Fernsehen in anderer Weise bekannt wurde und nur am Theater gespielt habe, da war ich oft im Repertoire in 3-4 Vorstellungen. Das bedeutet, du hast eine Probe am Vormittag, du fährst schnell nach Hause, du hast eine Vorstellung, du kommst spät zurück, du stehst wieder in der Früh auf, du gehst wieder zu einer Probe, du kannst gerade nach Hause, dann kannst du vielleicht eine halbe Stunde, dann hast du wieder eine Vorstellung und immer wieder von einer Figur in die nächste und so weiter. Da gehört schon dazu, dass man das sehr gerne tut, und ich sage ja immer, Gottlob hatte ich auch in diesen 40 Jahren Burgtheater nicht in den Anfängen, da war alles noch ein bisschen sehr altvaterisch. Als ich ans Burgtheater war, da sind sie gerade, haben sie begonnen, nicht nur mit der Kutsche vorzufahren und mit weißen Handschuhen zu proben. War schon ein bisschen besser. Aber ich bin dann hineingeraten, auch durch den Achim Benning, mit dem ich auf der Schauspielschule war und der dann Direktor wurde. Da hatte ich schon wirklich, ich nenne das eine Hochzeit. Also wirklich, wo ich Rollen spielen konnte. Vor allem war ich sehr, Gorki habe ich ganz als politischen Autor wahrnehmen dürfen und da waren wunderbare Vorstellungen, auch Tschechow und Ibsen. Und also da war schon eine sehr gute Zeit, aber immer war es anstrengend, immer ging es wirklich an den Rand der Kraft. Und das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass man sehr kraftlos in sein Privates hinüberstolpert, zum irgendwie dann nachts oder mal an einem freien Tag oder so. Ja.
Hier kommen wir zu diesem zweiten großen Begriff, der diesem Abend den Titel gegeben hat, das Trotzdem. Auch hier möchte ich mit einem Zitat von Erich Fromm beginnen. Er sagt, ein lebendiger und empfindender Mensch kann gar nicht umhin, oftmals in seinem Leben traurig und bekümmert zu sein. Es liegt im Wesen der menschlichen Existenz begründet, dass es unmöglich ist, dass wir nicht mit mannigfachem Schmerz und Kummer auf das Leben reagieren. Diese Sätze sind für mich so wichtig, weil heute so viel oft geredet oder gefaselt wird.
Glücklich wollen immer alle sein.
Positivem Denken.
Glücklich, und man kann
gewinnt
nicht
im Glück. Kopf und ja. Man kann Resilienz an einem Nachmittag oder an einem Wochenende lernen. Und eben, Erich Fromm beschreibt das so nüchtern, ein lebendiger, empfindender Mensch kann gar nicht umhin, oftmals in seinem Leben traurig und bekümmert zu sein. Also es ist gar nicht etwas Besonderes. Es gehört zur Conditio Humana. Und Sie haben eben mannigfachen Schmerz und Kummer immer wieder mutig thematisiert, offen gezeigt und ausgesprochen, statt es zu verdrängen, wie das heute üblich ist. Ich möchte da eine Brücke zu Viktor Frankl schlagen. Er hat ja die sinnzentrierte Psychotherapie entwickelt. Und ich hatte das Glück, Frankl persönlich zu kennen. Ich bin ihm öfters begegnet und konnte ihn auch einmal in seiner Wiener Wohnung besuchen. Und als ich ihn 1984 zum ersten Vortrag eingeladen habe, damals in meine Reihe Fragen unseres Daseins, da hat er über zwei Themen gesprochen, über die Bewältigung der Vergänglichkeit und auch über dieses Trotzdem. Trotzdem Ja zum Leben sagen, trotz allem Leid, trotz aller Schwere. Und er war damals auch im 80. Lebensjahr. Darum habe ich mich auch so gefreut jetzt über diese Parallele, dass wir heute über das Trotzdem sprechen und Sie auch im 80. Lebensjahr stehen. Ja, Sie haben es kurz erwähnt, eben dieses Trotzdem bedeutet ja, wenn man Schweres und Leid erfahren hat, dass man weiterlebt. Das größte Schwere, denke ich, in Ihrem Leben, das war, Sie haben es schon kurz erwähnt, der Tod Ihrer Tochter, der Tod von Anna. Können Sie uns darüber kurz etwas erzählen, weil sich da ja auch Gerüchte bilden, wenn jemand so jung stirbt, was war da los? Aber man weiß ja, schwierig ist es, wenn jemand stirbt, noch schwieriger ist es, wenn jemand plötzlich stirbt und ganz schwierig ist die Trauer, wenn ein Kind plötzlich stirbt.
Na, nur schnell zu dem Trotzdem. Es ist so, dass ich für mich diesen Begriff entwickelt habe, ohne viel von Viktor Frankl zu wissen. Mir tut so leid, dass ich ihn nicht kennengelernt habe. Ich hätte ihn ja gut kennenlernen können. Klar. Mit seiner Witwe bin ich sehr befreundet jetzt. Und das war aber nicht der Fall. Ich habe für mich selbst diesen Begriff mehr und mehr übernommen, weil da so etwas Wunderbares für mich drinnen steckt, dass man nicht in der Lage sein wird, ein tolles Ziel zu erreichen. Trotzdem heißt für mich, man setzt die Schritte weiter und möglichst in eine für einen selbst richtige Richtung. Ich bin dann nur später von dieser Inge Patsch plötzlich zu einem Viktor Frankl-Symposium geladen worden und seither bin ich immer wieder mit Viktor Frankl in Verbindung und dann erst habe ich trotzdem Ja zum Leben sagen und alles über ihn habe ich eigentlich später erfahren, als meine eigenen Trotzdem-Lieder. Ja. Soll ich jetzt ein Trotzdem-Lied sagen?
Gerne. Kann man
trotzdem dabei sein? Das zweite werde ich sagen. Ich habe ja mehrere Trotzdem-Lieder und so. Also gut. wie im Lauf dieser Welt unser Dasein zerfällt, wie die Straße dem Abgrund zu sich im Nebel verläuft. Nur die Zeit hält mich fest, bis auch sie mich verlässt und mein klägliches Hin und Her in den Schatten ersäuft. Trotzdem ist die Zeit mir geliehen, mich dem, was sie fordert, nicht zu entziehen. Trotzdem ist die Tat nicht umsonst getan. Trotzdem sag, wenn Ängste dich plagen, trotzdem sag an mutlosen Tagen, um trotzdem das, was wir sind, zu bejahen, will ich Dauer und Glück und ein sanftes Geschick, drückt das Leben mich gnadenlos an sein bitteres Herz. Wollen wir Frieden und Brot, ja, dann schlägt der Wahnsinn uns tot und die Frist unserer Täglichkeit scheint ein trauriger Scherz. Aber trotzdem ist mir Leben geliehen, mich dem, was es fordert, nicht zu entziehen. Trotzdem ist die Tat nicht umsonst getan. Trotzdem sag, wenn Zweifel dich plagen, trotzdem sag an kraftlosen Tagen, um trotzdem das, was wir sind, zu bejahen. Und suche ich Liebe und Treu, dann werde ich furchtsam und scheu. Denn die Enttäuschungen, die machen schwer, was so schwebend begann. Aber ist mir Liebe geschehen, meist nur ein kurzes Bestehen. Da ich das, was der Tag mir schenkt, niemals festhalten kann. Trotzdem ist mir Liebe geliehen, mich dem, was sie fordert, nicht zu entziehen. Trotzdem ist die Tat nie umsonst getan. Trotzdem sag, wenn Tränen dich plagen, und trotzdem sag an freudlosen Tagen, um trotzdem das, was wir sind, zu bejahen. Naja, und mit diesem trotzdem ausgestattet, das habe ich ja geschrieben, dieses Lied, als ich gar nicht wusste, wie sehr ich da mir selber und meinem Erleben vorausgreife. Das Annas Tod, das war alles erst später. Und ich werde sehr oft gefragt, wie ich das überwinden konnte, den Verlust meines einzigen Kindes, meiner Tochter, die mit 37 Jahren bei einem Asthmaanfall an Herzversagen starb. Und es war irgendwie eine seltsame Fügung. Ich war im Plattenstudio, wo man alle Handys, hatten wir damals schon Handys, also jedenfalls die Telefone waren abgedreht und dann hat halt jemand geklopft und wir haben aufgemacht und mir wurde gesagt, dass meine Tochter tot ist. Und da hatte ich gerade ein Lied gesungen, das den Titel trägt, Die unerfüllbaren Wünsche, und das fängt so an, ich möchte was haben, was mir für ewig kehrt, und möchte an was glauben, dass mir kein Zweifel stört. Also in dieses Lied hinein wurde mir das von der Anna gesagt und ich weiß nicht, die Musiker, die um mich waren, mit denen ich jetzt noch sehr verbunden bin, die mussten das miterleben, meine Reaktion, ich weiß es nicht. Und ich habe meine Tochter, ich erzähle euch das jetzt ganz offen, ich kam nach Hause und sie lag auf dem Sofa und war tot. Und mein kleiner Enkelsohn war dabei gewesen und hat zu mir gesagt, gell Oma, wir schaffen das. Und ich glaube, weil es ihn gab, der damals 15 Jahre alt war, das war sicher der Grund dafür, dass ich mich nicht, wie man im Wienerischen sagt, harmdraht habe. Ich wollte damals nicht mehr sehr gerne weiterleben. Aber da gab es dieses Kind, das ein afrikanisches Kind ist, das nur mich hatte. Und das war auch so eine Verpflichtung, ich konnte gar nicht anders. Ich musste weiterleben. Und wenn man weiterlebt, eine Weile war ich ein bisschen wie hinter Glas, würde ich sagen. Aber ich habe trotzdem diese CD haben wir zu Ende aufgenommen, Lieder hinzugeschrieben, Freunde kamen ins Studio, haben mitgesungen. Ich habe ein Buch begonnen zu schreiben, das schon vorher den Titel trug, verzeihen Sie, ist das hier schon die Endstation. Da war ausgelegt eine Frauensfigur, die ich dann in der Wüste sterben ließ. Und da konnte ich Annas Tod irgendwie auch schreibend, nicht direkt, aber in einer Parabel bewältigen. Also diese Transformationen in ein kreatives Tun, die sind schon hilfreich. Aber letztendlich geht es nur mit einer totalen Annahme dieses Schmerzes und dieser Trauer. Also was, glaube ich, wirklich nicht geht und was ich auch nicht getan habe, ist es wegzudrängen und solche Ratschläge zu befolgen, wie mach eine Reise und wohn woanders und denk nicht dran. Also, sondern ich habe getrauert und ich trauere auch heute noch. Aber dann wird das Leben selbst wieder sehr mächtig und irgendwann mal fängt man wieder an, sich über irgendwas zu freuen, zu seinem eigenen Erstaunen oder man hört sich wieder lachen und wundert sich und man sitzt wo und isst was und es schmeckt. Also ja. Dieses Leben mit seiner einfachen Sinnenstruktur und also das Glück findet man nicht, aber Freude kann man finden. Und ich habe dann halt wieder auch eine gewisse Lebensfreude ab und an erfahren dürfen, habe es wieder geschafft und so in etwa kann ich das nur erklären. So war das. Und ich bin jemand, der eben über die Anna spricht, über die Anna schreibt. Ich stoße mit all meinen Freunden mit dem Wein an und sage auf die Anna bitte. Ich mache es auch mit Menschen, die Anna gar nicht kennen. Also ich bin nicht, es gibt Menschen, die über solche Verluste nicht sprechen können. Ich halte die Anna hier nicht auf, nicht im Himmel oder auf einer Wolken oder so, sondern hier in mir lebt sie, solange ich lebe. Und wenn ich nicht mehr lebe, dann na gut.
Ja, über diese Akzeptanz schreibt Rachel Naomi Rehmann, das ist eine Ärztin, die mit Krebskranken arbeitet und sich auch mit der Trauer befasst. Und sie sagt, im Zusammenhang mit besonders schwerer Trauer spricht sie von der Macht der Akzeptanz und sagt, es ist die einzige Möglichkeit für die Hinterbliebenen, Frieden und Heilung zu finden. Akzeptanz annehmen, dieses Ja sagen, ja. Eben, Viktor Frankl war ja so glaubwürdig mit seinem trotzdem Ja zum Leben sagen und einen Sinn im Leben finden, weil er ganz viel Schweres, unvorstellbar Schweres und Furchtbares erlebt hat. Und sie sind eben auch deshalb glaubwürdig, weil sie dieses Lied eben nicht nur singen, sondern in ihrem Leben eben auch viel Schweres, Trauriges, Leidvolles erlebt haben. Eben am schmerzvollsten der Tod von Anna. Aber ich möchte noch ein anderes Thema zur Sprache bringen, das mindestens genauso tabuisiert ist, aber etwas, das ihr Leben als Frau und Mutter immer wieder torpediert und extrem beschädigt hat. Und das war der Alkohol. Genauer gesagt, die krankhafte Alkoholabhängigkeit und Sucht des Partners und des Vaters. Sie beschreiben das an mehreren Stellen im Buch sehr eindrücklich und ergreifend. Zum Beispiel an einem Weihnachtsabend, als sie mit der kleinen Anna darauf gewartet haben, mit dem Vater gemeinsam diesen heiligen Abend zu feiern. Seite 23 ist das.
Weil wir ja jetzt so ein schönes Weihnachten vor uns haben.
Genau.
Ja. Als die Tochter älter und verständiger geworden war, befand die Mutter, dass ihr auch ein Weihnachtsfest zu Hause geboten werden sollte. Bisher hatten sie den Weihnachtsabend stets bei den Großeltern und stets ohne den Vater verbracht. Also wurde in einem der hohen Räume der großen Wohnung zwischen auberginefarbenen Wänden eine mächtige Tanne aufgestellt. Die Mutter schmückte sie mit Hilfe einer Leiter und Hildegards Handreichungen, befestigte an ihren Zweigen bunte Kugeln, Goldfäden, Kerzen. Der Weihnachtsbaum gelang ihr, er sah prächtig aus. Sie hatte Geschenke besorgt und verpackt, alles tagelang vorbereitet. Auch eine erlesene kalte Platte ließ sie sich von einem teuren Delikatessenladen zusammenstellen. Eine Flasche Champagner stand bereit und der runde Tisch im Salon war weihnachtlich gedeckt und geschmückt. Nun erwartete man also den Vater, der sein pünktliches Kommen versprochen hatte, um als Familie diesen heiligen Abend gemeinsam zu begehen. Aber es wurde später und später und der Vater erschien nicht. Anna sah Traurigkeit in der Mutter hochsteigen, die sich zwang, nicht zu weinen und ihrer Tochter trotzdem Weihnachten vorzuspielen. Sie tat schließlich selbst, was der Vater versprochen hatte, für sie beide zu tun. Sie ließ das Kind im Korridor warten, ging voraus ins Weihnachtszimmer und zündete am Baum alle Kerzen an. Dann öffnete sie die Tür. Anna trat ehrfürchtig ein, stand bewundernd vor dieser Pracht, diesem Leuchten in dem sonst so düsteren Raum und begann dann eifrig ihre Päckchen aufzuschnüren. Bis plötzlich ein betrunkener Vater hereinstürmte, böse lachend etwas von Weihnachtsschmaus lallte und drei tote Fische unter den Tannenbaum warf. Da erlebte Anna ihre Mutter so aufgebracht und verzweifelt wie noch nie zuvor. Laut aufweinend und völlig außer Fassung riss sie ihre kleine Tochter an sich und verließ mit ihr die Wohnung. Sie stolperten durch das Stiegenhaus, standen bei bitterer Kälte frierend auf der Straße herum, bis ein zufällig vorbeikommendes Taxi sie beide aufnahm und zu den Großeltern nach Floridsdorf brachte. Dort herrschten Wärme, Kerzenschein und der Geruch nach Gebackenem. Als Überraschung und Bestürzung sich etwas gelegt hatten, gab es Umarmungen, heißen Tee und Wolldecken. Später Worte des Trostes, jedoch immer wieder unterbrochen von lautstark geäußerter Empörung über einen so furchterregenden Mann an der Seite dieser zwei armen Wesen, die an einem Weihnachtsabend bei ihnen Zuflucht suchen mussten. Das war wirklich ganz scheußlich. Nur dieser Udo war nicht immer so scheußlich, und was ihn immer ins Schrecklichste gerissen hat, war dieser Alkohol. Mhm. Und er war dann auch in späteren Jahren völlig trocken und hat es dann auch geschafft, diesen ganzen Demel zu... Also es gab andere Phasen, aber wenn er alkoholkrank war, dann darf ich noch eine kleine Stelle vorlesen?
Die vom Sommer?
Na, wenn er dann nach Grinzing gekommen ist. Mhm. Ich bin dann nach unserer Scheidung nach Grinzing gezogen. Das ist jetzt auch nicht so lang. Der Vater kam ab und zu in Grinzing vorbei, etwas, worunter Anna mehr litt, als sich darüber zu freuen. Wie die Mutter musste auch Anna bei seinen Besuchen mühsam ihre Scham verbergen. Meist torkelte der Vater unter den Bäumen der Gasse mit unverständlich gelallten Rufen auf das Haus zu, ungewaschen wirkend und im fleckigen Burberry-Mantel, den er wie eine zweite Haut ständig trug. Wenn man ihm die Tür öffnete, stank er nach Alkohol, grinste müde und verlegen, wankte das eine Stockwerk hinauf, um sich dann oben in einem der Zimmer auf den Fußboden fallen zu lassen und erst einmal übergangslos einzuschlafen. Mutter und Tochter ließen ihn gewähren, schlichen nur leise um ihn herum. Es war, als käme er vorbei, um kurz von Sucht und Elend auszuruhen. Er war zu dieser Zeit schwer alkoholkrank. Ob die Trennung von Frau und Kind auch etwas damit zu tun hatte, blieb unklar. Nach wie vor fraß seine sexuelle Gier jedes weibliche Wesen auf, das sich fressen ließ. Ja, er heiratete sogar ziemlich bald wieder. Eine Urenkelin Richard Wagners, die Daphne hieß und sich von seinem Alkoholismus nicht hatte abschrecken lassen, wurde seine zweite Ehefrau. Aber nach wie vor floh er manchmal in die Grinzinger Wohnung. Wenn er dort aus seinem Schlaf erwachte, der stets reglos und tief war, als läge er im Koma, erhielt er von der Mutter meist sofort eine Kanne Kräutertee. Darum bat er jedes Mal, das wusste sie. Und so bitter wie nur möglich sollte er sein. Dann zog der Vater aus seiner verbeulten Manteltasche geheimnisvoll ein paar Sächelchen hervor und drückte sie seiner Tochter Anna in die Hand. Es waren Nichtigkeiten. Ein alter Militärorden, ein Stück farbiges Seidenpapier, eine bemalte Kastanie oder ein geschliffenes Stück Glas. Aber sein Lächeln, wenn er ihr diese kindlichen Schätze überreichte, ließ Anna all die vorherige Beschämung über ihren Vater vergessen. Da liebte sie ihn wieder.
Das finde ich auch so schön, diese Stelle eben, dass sie das Auseinanderhalten, Partnerschaft und die Vaterschaft und eben das auch erwähnen, dass er dann all wieder seinen Charme und all seine Schönheit hatte und für Anna einfach der Vater war, den sie
eine große Liebe
liebte. Ja. Also mir ist wichtig, das anzusprechen, weil ich denke, der Alkohol in ganz vielen Beziehungen viel mehr, als man meint, eine verheerende Rolle spielt, wenn dann ja auch Gewalt noch dazu kommt, dass die
natürlich,
betrunkenen
das
Männer
damit zu tun.
Schlagen, zuschlagen.
Habe ich auch ein bisschen erlebt, ja. Also, das ist so weit verbreitet und es wird gesoffen und es wird, es gibt jetzt diese fundamentalistische, nur ja, keine Zigarette irgendwo im Park oder draußen, aber saufen darf immer, jeder. Das ist das, was mich immer so wundert. Wehe, eine Zigarette, um Gottes Willen. Ja, ich verstehe, dass man den Rauch nicht will, aber man soll ja in New York nicht einmal auf der Straße mehr, in New York. Aber beim Trinken herrscht sogar so ein gewisses, was, du trinkst nichts, wenn mal einer sagt, nein, ich trinke nichts. Also ich bin jemand, der sehr gerne Wein trinkt. Ich trinke jeden Abend ein halbes Fläschchen Rotwein, ich gebe das zu, aber ich betrachte mich nicht als Alkoholikerin, sondern das ist Genuss. Aber Alkoholismus, den ich dann noch einmal erlebt habe bei meinem Lebensgefährten Peter Vogel, ist wirklich eine Strafe für alle, die um diesen suchtkranken Menschen herum versuchen müssen, ihr Leben zu schaffen. Das ist wirklich sehr schwer.
Gerade bei Peter Vogel beschreiben Sie ja, wie die Beziehung wunderbar beginnt. Endlich einmal ein Zusammenleben ohne Schatten. Anna erlebte hier Familie. Vor allem fand sie die Mutter glücklicher denn je. Für Anna war es ein Paradies. Anna fühlte eine tiefe Geborgenheit, eine wie nie zuvor. Sie erlebte einen Sommer reiner Freude. Im Waldviertler Bauernhaus herrschten meist Frohsinn und friedvolles Beisammensein. Und dann eben kommt dieser Dämon, Alkohol, Schnaps, der all das kaputt macht, all das zerstört.
Ja, der Peter war nach jeder Hinsicht süchtig, auch Medikamentenabusus und alles. Und er, als er dann wusste, dass er das nicht schaffen wird, hat er sich ja selbst getötet. Er hat sich in einer Wiener Pension, da kannte er sich sehr gut aus, hat er sich mit ein paar Injektionen aus einem Entzug, ist er weggegangen und ist in dieses Zimmer da in dieser Pension und hat Hand an sich gelegt und hat sich, weil er gewusst hat, er kann das nicht mehr, er bringt das nicht mehr zusammen, ein würdevolles Leben zu führen. Ich weiß noch genau, wir sind gegangen am Kohlmarkt und uns begegnete Helmut Qualtinger, damals auch in seiner allerärgsten Alkoholphase. Und der kam so auf uns zu und hat so mit uns geredet und war wirklich also im Volljumm von Alkohol und so. Und dann sind wir weitergegangen und das weiß ich ganz genau, ganz leise hat er das gesagt und ich habe es ganz genau gehört, da sagte der Peter, so nicht.
Ja, mir war es wichtig, dass Sie diese beiden Schicksalsschläge, den Tod von Anna und die Alkoholkrankheit der Partner beschreiben, weil das eben dieses trotzdem noch einmal zeigt, wie existenziell das ist, wenn es in der Liedzeile heißt, trotzdem das, was wir sind, zu bejahen. Und in einer Rede zum 100. Geburtstag von Viktor Frankl, da haben Sie gesagt, dass trotzdem bedeutet keinen drinnen, keine Schmerzminderung, kein neues oder anderes Lebensbild, kein helles, heiles, tröstendes Ziel wird dadurch prognostiziert, sondern trotzdem bedeutet nur standzuhalten, das Weiterleben auf sich zu nehmen, den nächsten Schritt zu tun. Das finde ich so wichtig, so ganz nüchtern, das ist nichts Pathetisches, nichts Überhöhtes, sondern eben einfach nur standhalten. Weiterleben auf sich nehmen, den nächsten Schritt tun. Und das kann ja ab und zu ganz schwierig sein. Dazu muss man sich ja auch manchmal zwingen. An einer Stelle im Buch schreiben Sie, alles, was die Mutter sagte, klang so, als müsse sie sich zum Sprechen und zum Leben zwingen. Also trotzdem das, was wir sind, zu bejahen, das ist schon eine große menschliche Leistung.
Ja, wie der Fromm sagt, und jeder von uns hat etwas zu bewältigen. Also alle, die er da jetzt um uns sitzt, da hat so jeder in seinem Leben eine Ecke, eine dunkle, eine traurige, eine schwierige Stelle. Also ich komme mir aber auch, trotzdem komme ich mir jetzt nicht vor, weil ich Schweres erlebt habe, als wäre ich ein Einzelfall, sondern ich habe das Gefühl, wir Menschen, unser irdisches Dasein ist ganz einfach mit Schmerz und Leid verbunden. Natürlich habe ich das, als nachdem der Krieg vorbei war und die Nachkriegszeit kam und alles ein bisschen auf, habe ich das dann als junges Mädchen, als junge Frau auch nicht gänzlich so empfunden. Aber eine gewisse Traurigkeit, muss ich gestehen, war immer in mir. Und zu dieser Traurigkeit zu stehen, ist nicht ungut. Macht das Leben nicht ärmer. Gibt dem Leben mehr Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, wenn man schon über authentisch sein und wahrhaft sein spricht, dann muss es das sein. Und für mich gibt es jetzt im Altsein eigentlich nur mehr diesen Grund, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, um über dieses Menschsein gemeinsam zu befinden oder es zu erörtern oder es sich zu überlegen und einfach auch darüber nachzudenken. Wenn zu mir jemand kommt nach irgendeinem Abend und sagt, danke und jetzt, Sie haben mir vieles gegeben, um nachzudenken, da bin ich immer sehr, sehr erfreut, weil Nachdenken, den Lebenskonstellationen hinterherdenken und mit ihnen zu denken, nicht nur zu fühlen und nicht nur zu jammern und nicht nur zu sagen, warum gerade ich oder so, sondern wirklich das Nachdenken ist uns gegeben und ist eine große und starke Kraft, die wir ja besitzen. Wir dürfen nachdenken, solange wir bei Sinnen sind, solange wir gesund sind, haben wir die Möglichkeit, über alles nachzudenken. Und ich glaube, dass wir dafür fast dankbar sein sollen.
Diese Zeile, was wir sind, um trotzdem das, was wir sind, zu bejahen, die trifft sich ja auch mit allen, die über diese Frage nachgedacht haben. Also Viktor Frankl hat immer gesagt, das Ja-Sagen ist entscheidend. Oder Wilhelm Schmidt, dieser bekannte Philosoph der Lebenskunst, der hier auch schon öfters war, der sagt, entscheidend ist eine geistige Haltung zum Leben, ob ich die Polarität annehmen kann, also nicht nur das sogenannte Positive, sondern auch das Negative sehen und akzeptieren kann. Und er führt dann eine ganze Reihe auf, als er sagt, das erfüllte Leben ist dann gleichsam das Atmen zwischen den Polen des Positiven und des Negativen. Und das bedeutet, nicht nur gelingen, auch misslingen, nicht nur Erfolg, auch Misserfolg, nicht nur Lust, auch Schmerz, nicht nur Gesundheit, auch Krankheit, nicht nur fröhlich sein, auch traurig sein, nicht nur zufrieden sein, auch unzufrieden sein, nicht nur erfüllte, sondern auch leere Tage, denn 100 Tage, die als leer und langweilig empfunden werden, sind vollkommen gerechtfertigt für einen einzigen der überbordenden Fülle, schreibt Wilhelm Schmidt.
Und ich möchte noch hinzufügen, weil ich das sehr oft für mich selbst so überlege, im Grunde genommen ist unser menschliches Leben eine Zumutung. Wir kommen auf die Welt und sehr bald wissen wir, irgendwann werden wir sterben. Aber, habe ich dann so für mich entdeckt, in dem Wort Zumutung, was steckt da drinnen? Der Begriff Mut. Und deswegen ohne Mut zum Leben kann man das Leben auch nicht bestehen. Man muss mutig sein. Und alle diese Divergenzen, die Sie da jetzt gelesen haben, das mit hineinzuleben in sein irdisches, menschliches hier auf Erden sein, da gehört wirklich Mut und eben dieses Schöne trotzdem dazu.
Eben auch das Nachdenken darüber und einfach zu wissen, man kann das nicht auflösen. Auch hier zum Abschluss vielleicht noch einmal ein Zitat von Erich Fromm. Er sagt, man kann die existenzielle Polarität, er spricht von Dichotomie, nicht auflösen. Man kann nur verschiedene Weisen finden, darauf zu reagieren. Und eben die Weisen sind dann, dass man sie beschwichtigt mit Ideologien, das macht man ja gerne, auch mit der Religion manchmal. Oder indem man in einen rastlosen Aktivismus flüchtet, sei es in Vergnügungen oder in Arbeit, oder indem man die Freiheit aufgibt und sich unterwirft. Und er sagt, das sind alles unproduktive Haltungen. Die produktiven Haltungen sind eben wieder die der Vernunft und der Liebe, um diesen Dichotomien, diesen Gegensätzlichkeiten zu begegnen und mit ihnen zu leben, sie zu akzeptieren. Vielleicht zum Thema Zumutung, das Leben als Zumutung. Damit kommen wir auch schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ein Gedicht von Matthias Claudius. Der hat ja das Lied geschrieben, das viele kennen. Der Mond ist aufgegangen und so. Siehst ganz
du den Mond da sehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön.
Genau.
Es sind gar manche Sachen, die wir getrost belachen,
weil unsere Augen sie nicht sehen.
Und dieser Matthias Claudius hat ganz ein anderes Gedicht geschrieben, er nennt es der Mensch, empfangen und genähret vom Weibe wunderbar, kommt er und sieht und höret und nimmt des Trugs nicht wahr, gelüstet und begehret und bringt sein Tränlein dar, verachtet und verehret, hat Freude und Gefahr, glaubt, zweifelt, wähnt und lehret, hält nichts und alles wahr, erbauet und zerstöret und quält sich immer da, schläft, wachet, wächst und zehret, trägt braun und graues Haar. Und alles dieses wäret, wenn's hochkommt, 80 Jahre, dann legt er sich zu seinen Vätern nieder und er kommt nimmer wieder.
Das habe ich nie gekannt, dieses Gedicht. Das ist von Matthias Claudius. Ja.
Mir gefällt es auch, weil er das so nüchtern sieht. Ja, vielleicht noch eine letzte Bemerkung zum Alter. Es ist schön, Sie zu erleben als Mensch im 80. Lebensjahr, weil das Alter ja heute auch für viele Menschen so ein Schreckgespenst ist. Und man sagt manchmal für Frauen mehr als für Männer. Denn
die Männer holen schon auf.
Die lassen sich auch liften. Was ist für Sie wichtig, um das Alter als Geschenk erleben zu können, eben als Herausforderung, auch als Zumutung?
Naja, in einem meiner Lieder gibt es die Zeile, dass das Leben vielleicht doch ein Geschenk ist, sogar dann, wenn man da gar nichts schenkt. Und wenn man im Altwerden auch versucht, dieses Leben doch als einem geschenkt zu betrachten, muss man es eben auch annehmen. Deswegen sind diese Versuche der Verjüngung in meinen Augen vollkommen töricht und bringen nichts. Aber ich will jetzt nicht von Krankheit sprechen, nicht von Alzheimer, nicht von
Parkinson, also, und
wenn der gibt viele. Kopf und der Körper und der Geist quasi okay sind, dann betrachte ich es als sehr, sehr im wahrsten Sinn des Wortes notwendig, dass man in Bewegung bleibt. Nicht sich hinsetzen, nur mehr Fernsehen schauen und sagen, ich bin heute alt, sondern gerade auch wieder das Nachdenken, das Formulieren, das Aufschreiben, das Lesen und den Körper. Ich habe was gegen Fitnesstraining und gegen Joggen und das Ganze, alles Übertriebene, aber gehen, einfach wandern, gehen, sich bewegen, nicht zurückzucken, wenn man eine Stiege raufgeht, geht man nochmal rauf und nochmal rauf. Also in Bewegung zu bleiben, erachte ich als sehr wesentlich, aber auf jeden Fall kombiniert mit einer großen Bereitschaft zur Muße. Das ist ja wieder ein bisschen was anderes als vorm Fernsehen verkommen, sondern Muße. Ich rede jetzt gar nicht so von Meditation, das wurde auch schon so missbraucht. Alle meditieren irgendwo und alle machen irgendwo Yoga und so. Das ist nichts, mag ich nicht. Aber einfach sich wo still hinsetzen und einfach sich Bäume anschauen, was man gerne hat, Laub oder Himmel oder auch vielleicht mal am Meer oder an einem Fluss. Einfach neben dieser Bewegung auch sich bereit machen fürs Stillwerden, für, ich sage das jetzt ohne Tragik, auch fürs Weggehen. Wir kennen doch alle die Nacht, wie sie über einen kommen kann mit Gedanken, die der Tag oft nicht zulässt. Und wenn ich nachts dann irgendwie wach liege und mir der Endlichkeit meiner Tage sehr bewusst werde mit jetzt 80 und dann versuche ich dem auch nicht auszuweichen, sondern es auch gar nicht jetzt als etwas, sicher, man stirbt nicht gern, also ich werde auch nicht gern sterben, wenn es einmal sein wird, nehme ich an. Aber dass es so etwas gibt wie den Tod, dass er uns oder dass er mich ereilen wird, ich glaube es ehrlich zu sagen, dass ich mich vor dem Tod nicht, sicher vor dem Sterben schon, aber dieses Weggehen aus dieser menschlichen Existenz in den Tod, ja, das ist es ganz einfach. Nur, wenn man ein klein wenig das Gefühl haben darf, dass man in diesem Leben, das man hier auf Erden hatte, auch wirklich gelebt hat in einem reinen, in einem guten, in einem anständigen Sinn. Also das finde ich ganz wesentlich, sich nichts vorwerfen zu müssen, was mit Grauslichkeit zu tun hat. Und es gibt sehr viele Menschen, die sich das vorwerfen müssen, Grausliches. Und nicht grauslich gelebt zu haben, ist ein gutes Gefühl. Glaubt mir das. Das ist ein gutes Gefühl. Und dann stirbt man eben. Ja.
Vielleicht ist der eigene Tod auch gar nicht so schlimm. Mascha Kalecko hat ja ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Memento. Und da sagt sie, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Mit dem Tod der anderen muss man leben. Das ist viel schwieriger. Ja. Zum Alter vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, weil das in Ihrem Buch über die Anna auch so eine große Rolle spielt. Die Rolle, die Funktion der Großeltern. Also die Großeltern, die für Anna sehr wichtig waren, die in diesem dauernden Konflikt zwischen Beruf und Muttersein sehr viel eingesprungen sind, sehr viel ausgebügelt haben. Und auch ihr Enkelsohn, der Sohn von Anna, ist für sie ja auch etwas ganz Wichtiges.
Ja, Großmütter können so prima sein, auch wenn es die Mutter nicht war. Das ist so erstaunlich. Es gibt so wunderbare Großmütter. Und ich beobachte auch, dass ich beim Igi, beim Ignaz, bei meinem Enkelsohn, ich habe ihn ja adoptiert, weil die Anna nicht wollte, dass er zu seinem Ausländertum auch noch den Namen Proksch tragen muss. Also habe ich ihn adoptiert. Er ist also wirklich mein Enkelsohn. Er ist jetzt auch schon 34 Jahre alt. Aber diese Liebe ist so tief. Und so, und ich, wie er eben nach Annas Tod sagte, Oma, wir schaffen das. Und er ist wirklich nicht nur mein Enkel, sondern auch mein Sohn. Und da fühle ich meine Großmütterlichkeit als etwas ganz Starkes. Und mein eigener Vater vor allem, den meine Tochter Opi nannte, der dann auch bei uns gewohnt hat in unserem gemeinsamen Haus und auch dort mit 95 Jahren gestorben ist und der auch meine Anna so gern hatte. Und Ovi hat er dann geheißen. Und dieser Opi war mir wirklich, und das kommt in diesen Anfangsjahren in dem Buch, sehr stark hervor. Er war ein erwachsenes Kind, er konnte so gut spielen, er hat was geschnitzt und er war einfach eine wunderbare, hilfreiche und auch liebevolle Anwesenheit in Annas Leben. Und das können Großeltern sehr, sehr gut sein. Auch wirklich, die als Eltern vielleicht alles auch ein bisschen schief und wackelig gemacht haben und dann plötzlich als Großeltern kommt da etwas, vielleicht hat das damit zu tun. Ja, kommt das, weil das Alter dazu kommt und weil auch diese anfängliche Verantwortlichkeit, die man für so ein gerade Geborenes, es zur Welt bringen, es plötzlich da zu haben, dieses Wesen. Das da, bei den Großeltern kommt dann schon dieses Kind zur Geltung, das schon gleich so zu ihnen kommen darf, als Kind und als Mensch. Ja, also ich hatte alle Großeltern natürlich von Anna sind nicht mehr am Leben, aber gerade meinen Eltern bin ich sehr dankbar für das, was sie für meine Anna tun konnten.
Es gibt viele berührende Stellen, eben von beiden Seiten, auch von der Seite des Vaters, dass die Großeltern sehr wichtig waren. Möchten Sie uns noch ein Schlusswort sagen?
Dann sage ich diese paar Zeilen, die ich irgendwie immer ganz gerne auch sage. Sollte ich es einmal schaffen, neben dir bei mir zu bleiben, ohne mich verschließen zu müssen, dann werde ich zu dir gehen können, ohne Furcht. Und sollte ich es einmal schaffen, neben dir unbeirrbar zu bleiben, ohne um mich schlagen zu müssen, dann werde ich dich umarmen können, ohne Traurigkeit. Und sollte ich es einmal schaffen, neben dir mich selbst zu achten, ohne mich behaupten zu müssen, dann werde ich dich lieben können, ohne Schatten.